Gemäß einer Legende hat der Teufel seine Werkzeuge zum Verkauf angeboten. Ja, und da kamen die Leute alle zusammen, die die Werkzeuge kaufen wollten vom Teufel. Und da war da so ein seltsam geformtes Objekt in der Ecke. Und da stand drauf, nicht zu verkaufen. Und die Leute haben sich alle gefragt, ja, was ist denn das für ein Werkzeug? Und dann haben sie den Teufel gefragt, was ist mit dem seltsam geformten Objekt da hinten? Warum ist das nicht zu verkaufen? Der Teufel sagt, dies ist mein wichtigstes Werkzeug. Und wenn ich das verkaufen würde, würde ich mein wichtigstes Arsenal aus der Hand geben. Und dieses Werkzeug heißt Entmutigung. Entmutigung. Mit ihm komme ich an Herzen heran, die normalerweise verschlossen wären für mich. Und wenn ich dieses Werkzeug in ein Herz hineinkriege, dann kann ich da alles Mögliche hineinlegen. Und deshalb ist es unschätzbar für mich an Wert. Entmutigung, die wirksamste oder eine der wirksamsten Waffen unseres Feindes, des Teufels. Warum? Nun, ihr müsst verstehen, Entmutigung greift uns an unserem Fundament an, auf dem wir stehen. Ja? Entmutigung greift unseren Glauben an. Was ist Glauben? Glauben ist nichts anderes als Vertrauen. Und der biblische Glaube ist natürlich ein Vertrauen auf Gott, ein Vertrauen auf den wahren Gott, den einzigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser Glaube, der wird angegriffen durch Entmutigung, durch Einschüchterung, durch dieses Werkzeug. Wenn wir entmutigt sind, dann hören wir auf den Teufel und er kann alles Mögliche in unser Herz hineinpflanzen. Ach, Gott hat dich verlassen. Er kümmert sich ja doch nicht um dich. Gott kümmert sich eh nicht um dich. Du bist ihm egal. Denkst du wirklich, dass das alles wahr ist da mit der Bibel und dem Christentum? Hinterfrag doch das mal alles. Guck doch mal, wie es in deinem Leben jetzt aussieht. Wie du leidest. Wie du keine gute Arbeitsstelle hast. Wie du krank wirst. Glaubst du wirklich, dass das stimmt mit diesem Gott, der wirklich so liebend sein soll angeblich und so das Gute wollen für dich und solche Zweifel kommen uns auf. Vielleicht hast du dich doch getäuscht. Vielleicht stimmt das alles gar nicht. Entmutigung macht uns wirkungslos. Es macht uns eigentlich faul und wirkungslos. Wir verstecken uns, wir begehen dann noch mehr Sünden, wir ziehen uns zurück. Das hat ja sowieso alles keinen Sinn. Die Bibel macht deutlich, wie schwer Entmutigung auf einem Menschenherz lasten kann. In Sprüche 12,25 lesen wir, Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder. Und in Psalm 31 lesen wir, denn mein Leben ist dahin geschwunden in Kummer, meine Jahre mit Seufzen, meine Kraft ist gebrochen. Es ist weg. Und deshalb ist Ermutigung ein so ein wichtiger Bestandteil des christlichen Dienstes und des christlichen Lebens. Wir dürfen nicht aufhören, einander zu ermutigen. Überall werden wir dazu aufgefordert in der Schrift. Und ein Ausdruck, der immer wieder dazu verwendet wird, im Griechischen ist das berühmte Wort, das wir schon oft gehört haben, Parakaleo. Parakaleo heißt eigentlich so viel wie zur Seite rufen. Und das wird im Neuen Testament als ermutigen übersetzt, als ermahnen übersetzt und als trösten übersetzt, je nach Zusammenhang. Und das ist interessant, weil ermutigen hat auch etwas mit ermahnen zu tun und das wiederum auch etwas mit trösten. Ja, wenn wir einander ermutigen, müssen wir uns gleichzeitig auch korrigieren. Wenn du nämlich entmutigt bist, dann denkst du falsch. Und dann muss ich dein Denken korrigieren, dann musst du richtig denken. Deshalb muss ich dich auch ermahnen, richtig zu denken, damit du ermutigt bist. Hey, Gott hat dich nicht verlassen. Gott ist immer noch souverän und so weiter. Das hat sehr viel miteinander zu tun. Wir müssen uns Gedanken machen über unsere Stellung in Christus, über seinen Plan mit uns. Und das bringt uns direkt zu diesem Text, den wir heute anschauen wollen, im 2. Thessalonischer Brief. Das ist genau das, was Paulus hier tut. Wenn sie dieser Gemeinde schreibt, er erinnert sie an ihre Stellung in Christus und er ermutigt sie über die Wahrheiten, die sie eigentlich schon kennen. Aber sie müssen einmal mehr daran erinnert werden und auch, wie wir sehen werden, im Verlauf des gesamten Briefes korrigiert werden, ermahnt werden, richtig zu denken. dass sie deshalb entmutigt waren, weil sie falsch gedacht haben über gewisse Dinge, was die Endzeit betrifft und andere Sachen. Nun, Paulus schreibt, wir wissen, seinen ersten Brief, das haben wir angeschaut zusammen, seinen ersten Brief, den ersten Thessalonischen Brief an diese Gemeinde, um sie zu ermutigen. Es war eine junge, eine unerfahrene Gemeinde, aber eine vorbildliche Gemeinde. Paulus musste sie leider frühzeitig verlassen, das sehen wir in Apostelgeschichte 17, als er da aus der Stadt raus muss, weil es einen Aufstand gibt und womöglich gibt es da eine Bürgschaft, die abgemacht wurde durch einen gewissen Jason, dass er da nicht zurückkehren durfte. Und er machte sich aber Sorgen über diese Gemeinde und sendete dann den Timotheus zurück, um einfach zu erfahren, wie es den Thessalonischen erging. Und er bekommt gute Nachricht vom Timotheus und schreibt den ersten Thessalonischen Brief, den wir heute als ersten Thessalonischen Brief in unserer Bibel haben. Schreibt diesen Brief, um verschiedene Dinge anzusprechen, seine Motive klarzumachen, weil sein Dienst wurde angezweifelt, weil er eben nicht gekommen ist, hat so ausgesehen, als hätte er die Thessalonicher im Stich gelassen, deshalb musste er ganz klar, im ersten Brief haben wir das gesehen, in Kapitel 2 sehr ausführlich über seine Motive sprechen, wir haben uns das alles angeschaut. Er musste sie aber auch zur Heiligung auffordern, er musste sie zu Liebe und harter Arbeit motivieren, weil sie lahm geworden waren und apathisch wurden und lahmgelegt waren, bereits durch Verfolgungen, die stattgefunden haben. Das haben wir auch in Apostelgeschichte 17 deutlich sehen können. Und er musste ihre Endzeitlehre korrigieren, er musste sie über die Frage der Entrückung aufklären, dass die Toten die Entrückung nicht verpassen würden, wenn Christus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Sie mussten Anweisungen bekommen für ein gesundes Gemeindeleben. Das haben wir auch angeschaut, dass sie die Leiter ehren sollen, dass sie sich umeinander kümmern sollen, dass sie innere Einstellungen kultivieren sollen, sich allezeit freuen, dankbar sein in ihrer Situation, obwohl die Umstände ganz anders waren für sie. Nun ist es aber so, dass manche Leute manchmal etwas länger brauchen, das kennen wir sicher auch aus dem praktischen Leben. Manche brauchen das nochmal, müssen die Dinge nochmal hören. Und das war bei Paulus und dieser Gemeinde auch so. Die Thessalonicher waren offenbar immer noch entmutigt. Es gab neue Verfolgung. Die Verfolgung intensivierte sich womöglich. Und es gab wieder neue Zweifel über die Endzeit. Paulus hielt den Kontakt zu dieser Gemeinde offenbar aufrecht, so dass er erfahren konnte. Mittlerweile waren sie in Korinth angekommen, zusammen mit Silas und Timotheus. Es dauerte also noch ein paar Monate, aber es waren immer noch Probleme da. Und so musste er ihnen noch ein zweites Mal schreiben. Doppelt gemoppelt sozusagen. Muss diese gewisse Aspekte nochmal ansprechen, gewisse Dinge aber auch neu aufrollen. Und das ist dann im Wesentlichen der zweite Thessalonische Brief. Die Gemeinde in Thessalonich befand sich immer noch unter Verfolgung. Und hier im zweiten Thessalonischen Brief ist ganz interessant, sehen wir, dass die Verfolgung am Laufen ist. Er spricht also davon im Präsens, mehr als im ersten Thessalonischen Brief. Er schreibt in Kapitel 1, Vers 4, die ihr zu ertragen habt, die ihr zu ertragen habt, ganz am Ende. Das ist ein Präsens hier, das ist ein kontinuierliches und jetziges Erleben dieser Verfolgung oder dieses Leidens. Selbe auch in Vers 6, die euch bedrängen. Und im ersten Thessalonischen Brief schreibt er manchmal über die Verfolgung, die sie erlitten haben, also Vergangenheit. Wobei es da auch Aspekte gibt, wie zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3, 3 und 5. Also man geht davon aus, dass sich die Verfolgung intensiviert, die Bedrängnis intensiviert, von den Heiden einerseits und andererseits von den Juden, haben wir auch festgestellt im 1. Thessalonicher Brief, befanden sich in einer schwierigen Situation, Bedrängnis, Leiden. Sie wurden ausgegrenzt, sie wurden verspottet. Sie wurden vielleicht geschlagen, wir wissen es nicht ganz genau, aber anhand der Worte, die wir hier finden, in beiden Briefen können wir davon ausgehen. Nun, es gibt grundsätzlich drei Reaktionen, die Paulus hier anspricht in dem Brief, wie die Thessalonicher darauf reagiert haben. Und diese drei Reaktionen sind allesamt falsch. So sollen wir nicht reagieren auf Verfolgung, Bedrängnis und Leid, wenn wir entmutigt werden, wenn wir verfolgt werden, bedrängt werden. Und diese Reaktionen sind einerseits mal, und das ist im Prinzip so eine kleine Übersicht über den Brief, das gibt uns eine kleine Übersicht über den ganzen zweiten Thessalonischen Brief. Um diese drei Themen dreht sich der ganze Brief. Er muss drei Dinge muss er ansprechen hier. Das eine ist Entmutigung, das zweite ist Verwirrung, das dritte Apathie oder Gleichgültigkeit oder lahmgelegt sein. Entmutigung ist die erste Reaktion. Entmutigung. Dieses Thema werden wir heute ein bisschen ausführlich anschauen. Das spricht er im ersten Kapitel an, die ersten 12 Verse. Leider neigen wir als Christen schnell dazu, entmutigt zu sein. Warum? Warum ist das so? Warum neigen wir dazu, schnell die Arme sinken zu lassen und denken, oh, das hat ja alles keinen Sinn. Und, ah, es ist so schwierig irgendwie mit dem Christsein und alles sind gegen mich und die Welt und alles ist irgendwie schwierig und hart und ich werde nur ausgelacht für meinen Glauben und muss damit rechnen, dass ich vielleicht mal verfolgt werde, ins Gefängnis gesteckt werde wegen meiner Überzeugung, zum Beispiel zum Thema Homosexualität, könnte bald mal der Fall sein. Was sind das für Aussichten? Nun, wir vergessen schnell die richtige Sicht der Dinge. Wir vergessen schnell die Perspektive, die wir haben sollten. Da neigen wir alle dazu. Wir verstehen nicht, dass zum Beispiel Gott uns durch Bedrängnisse führt, um uns reifen zu lassen, um uns geistlich wachsen zu lassen. Wir vergessen, welche Stellung wir innehaben in Christus, dass wir wiedergeboren sind durch seine Gnade und dass wir eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben, im Gegensatz zu den Menschen, die jetzt hier in dieser Welt sind, die Christus nicht kennen, keine solche Hoffnung haben. Wir sehen nicht mehr auf das Ende. Wir sehen nicht mehr auf das Endgericht, wo sich das Blatt gewaltig wenden wird. Wir sehen nicht mehr Gottes Ziel mit uns, uns zu heiligen und all diese Dinge. Das ist Entmutigung. Das zweite ist Verwirrung. Verwirrung, das ist die zweite Reaktion auf Bedrängnis und Verfolgung. Wir werden verwirrt. Wir lassen uns schnell und leicht verunsichern. Vor allem auch lehrmäßig. Dann zweifeln wir dann plötzlich gewisse Wahrheiten an und denken, ja, vielleicht habe ich dies oder jenes doch falsch verstanden. Gott ist vielleicht gar nicht so souverän, wie ich dachte. Er hat vielleicht gar nicht alles im Griff, so wie ich dachte. Manchmal handeln wir auch einfach nur so. Glauben das nicht wirklich, dass Gott souverän ist? Ist alles steuert? Alles, was du in deinem Leben erlebst, ist von ihm geplant, wurde in dein Leben gestellt, von ihm. Und die Thessalonicher haben auch gedacht, wir sind bereits im Gericht, wir sind im Tag des Herrn. Deshalb leiden wir, haben die Endzeit völlig durcheinandergebracht. Und das muss Paulus im Kapitel 2 ansprechen. Das werden wir auch zusammen anschauen. Und schließlich im dritten Kapitel spricht er dann, dass die dritte Reaktion, die dritte falsche Reaktion auf diese Bedrängnis, dieses Leiden an, das habe ich eben die Apathie oder die Gleichgültigkeit genannt. Man kann einfach völlig lahmgelegt werden angesichts von Problemen und Verfolgung. Man kann völlig aufgeben. Einige der Thessalonicher handelten so. Ausgegrenzt und verspottet zogen sie den Schwanz ein wie die Hunde, verkrochen sich irgendwo auf einen Hügel und lassen uns doch einfach nicht mehr arbeiten und warten, bis Christus wiederkommt. Total down und out. Dadurch wurden sie aber zu Faulenzer und Nichtsnutze, lagen den anderen auf der Brieftasche. Es gab Probleme. Paulus muss auch hier zurechtweisen. Er muss auch hier ermahnen. Und ermutigen. Das spricht Paulus in Kapitel 3 an. So, das ist so grob ein Überblick von dem, was wir jetzt in den nächsten paar Wochen oder Monaten, Dieter wird dann wieder mit dem Anfang weiterfahren, anschauen werden. Die Frage, die wir uns heute und auch nächstes Mal stellen wollen, ist, was machen wir, wenn es eng wird? Was machen wir, wenn wir unter Bedrängnis stehen? Woran müssen wir uns erinnern? Worüber müssen wir nachdenken? Damit wir nicht entmutigt werden, weil das ist das Problem hier, die Thessalonicher sind offenbar entmutigt und lahmgelegt und unwirksam geworden. Nun, es gibt hier in diesem Text, den wir heute zusammen anschauen wollen, 4 Ermutigungen in Entmutigung. Ich werde das hier einblenden lassen, 4 Ermutigungen in Entmutigung, Entschuldigung. 4 Wahrheiten, an die wir uns erinnern müssen, damit wir im Bedrängnis nicht entmutigt sind. Das ist das, was Paulus befürchtet. Er könnte sich einstellen. Oder hat er sich schon eingestellt bis zu einem gewissen Punkt? Er beginnt diesen Brief und erinnert die Thessalonicher sogleich an die 4 Wahrheiten, 4 Tatsachen, die ihnen zur Ermutigung dienen sollen in ihren Bedrängnissen. Genau ist es für uns heute. Wenn du im Bedrängnis bist, wenn du Schwierigkeiten hast aufgrund deines Glaubens, natürlich nicht aufgrund von Sünde, ja, davon sprechen wir nicht. Wir sprechen hier aufgrund deines Zeugnisses, aufgrund deines christlichen Glaubens, dass du Probleme bekommst, dass du Schwierigkeiten hast. Hier sind diese Ermutigungen, die Paulus an die Thessalonicher schreibt, und die sind auch für dich heute. Also vier Ermutigungen in Entmutigung. Lass uns den Text erstmal lesen, 2. Thessalonicher Kapitel 1, die ersten 12 Verse. 2. Thessalonicher Kapitel 1, die ersten 12 Verse. Ich lese euch das vor. Hier heißt es: Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Vers 5. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 12 Verse vollgepackt mit Ermutigung. Er ist zuversichtlich. Er sagt: So ist es, das ist die richtige Perspektive. Schaut euch das mal an. So sieht es aus. Werdet nicht so schnell entmutigt. Und hier sind diese vier, ich habe es euch hier aufgelistet, diese vier Ermutigungen, diese vier Dinge, an die er sie erinnert, in seinem Dankgebet, in seinem Schreiben. Und wie er dann ausbricht in diese Beschreibung der Endzeit, das ist mehr so in großen fetten Strichen gemalt sozusagen. Das ist nicht eine sehr detaillierte Beschreibung hier im Kapitel 1, sondern hier gibt er uns wirklich die Essenz der Endzeitlehre und sagt, warum ist es so wichtig für uns, dass wir das Ende kennen? Weil es uns zu unserer Ermutigung und zu unserem Trost dient. Die Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben. Das ist der erste Punkt. Die Bedrängnis bewirkt Wachstum. Die Bedrängnis verstärkt unsere Hoffnung und die Bedrängnis verherrlicht Gott. Das sind die vier Punkte. Wir werden eigentlich nur bis Punkt 3 kommen heute und werden dann nächstes Mal weitermachen. Aber lasst uns das jetzt im Einzelnen anschauen, wie Paulus hier diese Thessalonicher wieder aufbaut, die jetzt so schwer unter dieser Bedrängnis leiden. Und wie wir selbst vielleicht in dieser Situation, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, aber wir wissen, dass es diese Dinge immer wieder kommen. Wir wissen, dass es vielleicht in Zukunft mal eine Verfolgung geben könnte hier in diesem Land. Es sieht alles danach aus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns gedanklich darauf vorbereiten und vorbereitet sind. Woran müssen wir uns erinnern? Welche vier Wahrheiten, welche vier Ermutigungen? Nun, das erste ist, Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben. Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben. Die Verse 1 und 2. Paulus schreibt, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir denken jetzt vielleicht, na gut, das ist ein normaler Brief, Eingangsgruß. Paulus schreibt diesen Brief selbst, das sehen wir in Kapitel 3, Vers 17. Aber er schreibt ihn hier auch im Namen seiner Missionspartner. Aber beachtet hier in diesem Vers, im Vers 1, dass er schreibt, die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Und dann kommt diese ganze Beschreibung, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In Gott. Und vor dem Wort Herrn Jesus Christus, da steht ein Artikel, dem Herrn Jesus Christus, da steht im Griechischen kein Artikel. Hier geht es nämlich darum, dass das qualitativ zu verstehen ist. Gott der Vater und der Herr Jesus Christus sind qualitativ gleich. Ihr seid in Gott dem Vater, welcher gleichzeitig auch der Herr Jesus Christus ist. Nicht dieselbe Person, wir wissen das. Gott der Sohn, Gott der Vater, unterschiedliche Personen, die Lehre der Dreieinigkeit, aber es ist dieselbe Qualität. Jesus ist Gott, genauso wie Gott der Vater Gott ist. Und in diesem Gott, da steht ihr, da seid ihr. Nun, was meint ihr damit? Was heißt das, in Gott? Das nimmt Bezug auf ihre Einheit, auf ihre Vereinigung und innige Beziehung zu diesem Gott. Dann heißt es hier Gnade und Friede. Der typische Gruß von Paulus, der auch an das Evangelium erinnert. Er sagt das immer wieder. Warum? Weil wir sind, durch Gnade haben wir Frieden mit Gott. Durch Gottes unverdiente Gunst. Dadurch, dass er sich erbarmt und er den Schritt tut auf uns zu und er uns rettet, haben wir jetzt Frieden. Wir haben Versöhnung. Wir sind versöhnt mit Gott. In Römer 5, Vers 1. Und das sei hier, das ist wieder impliziert. Eigentlich heißt es hier Gnade mit euch und Friede. Das ist alles, was er sagt. Ihr seid in Gott und Gnade mit euch und Friede. Und dies alles nimmt natürlich Bezug auf die Stellung, die die Empfänger innehatten. Dies ist sicherlich die übliche Grußformel, wie ich schon sagte, aber sie hat doch eine theologische Färbung. Da ist was, was lehrmäßig damit vermittelt wird, selbst mit diesem Gruß. Ich schreibe an die Thessalonicher, die in Gott sind, die vereinigt sind, die Frieden haben, die versöhnt sind mit Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Empfänger sind in Gott und deshalb haben sie Gnade Gottes, unverdiente Gunst empfangen und sind gerettet. Nun haben sie Frieden mit Gott. Sie sind mit ihm versöhnt durch die Annahme der rettenden Botschaft des Evangeliums. Als Berufene haben wir eine neue Sphäre betreten. Das ist die Idee hier in diesem In. Das ist eine neue Sphäre. Wir sind von der einen Sphäre, von der einen Welt in eine andere versetzt worden, sozusagen. Wir sind vom geistlichen Tod ins geistliche Leben übergegangen. Von der geistlichen Blindheit zum geistlichen Sehen. Diese innige Beziehung, Gemeinschaft, die haben wir. Und die spricht Paulus auch an anderen Stellen an, im Korintherbrief, im Kolosserbrief, und sagt es dann, beschreibt es als in Christus zu sein. Ihr habt, wenn ihr Gläubige seid, habt ihr eine neue Stellung vor Gott. Gott sieht euch nicht länger als Sünder, die der Verdammnis würdig sind, sondern ihr seid reingewaschen, sagt Paulus im Korintherbrief. Ihr habt eine neue Position. Ihr seid neu positioniert. Er sieht, Gott, der Vater, sieht euch durch den Sohn als rein, als heilig. Ihr seid jetzt seine Kinder. Ihr gehört zu ihm. Ihr habt eine völlig neue Identität, sagt Paulus. Gott ermutigte oft seine Erwählten aufgrund dieser Stellung. Wenn Gott jemanden erwählt, dann ist das eine Ermutigung für uns, weil wir wissen, es ist sicher. Er erwählt uns nicht nur, um uns dann später wieder fallen zu lassen. Er erwählt, und das Wort selber sagt das schon aus, ich wähle etwas aus, ich nehme mir diesen Apfel raus, weil ich will den. So hat Gott uns erwählt. Das ist die Bedeutung des Wortes. Und da könnt ihr lange drum herum diskutieren und die Arminianer und die verschiedenen Leute, die hier diskutieren, sagen, das heißt nicht wirklich erwählt, das heißt nur Vorherwissen und bla bla bla. Das ist Unsinn, weil das Wort selber bedeutet einfach etwas auswählen. Ja? Und genau das ist wichtig, weil das ist die Ermutigung für euch, für dich. Dass du weißt, ich bin erwählt, ich bin nicht hier aus purlauterem Zufall, sondern Gott hat es bestimmt, dass ich diese Position innehaben soll. So hat Gott zum Beispiel den Josua ermutigt und sagt, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Warum wohl? Nun, Gott selbst hat ihn auserwählt als Leiter. In 4. Mose 27 können wir das nachlesen. Da sagt er zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn und stelle ihn vor Eleazar, den Priester, und vor die ganze Gemeinde und gib ihm den Befehl vor den Augen. Und lege von deiner Hoheit auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Kinder Israels ihm gehorsam ist. Und er soll vor Eleazar, den Priester, treten. Der soll für ihn das Urteil der Urim empfangen vor dem Herrn. Nach seiner Weisung sollen sie aus- und eingehen, er und alle Kinder Israels mit ihm. So, Prinzip einfach, ich habe ihn erwählt zum Leiter und deshalb ist er jetzt da. Und deshalb sagt Gott dann zu ihm, jetzt sei mutig. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl, jetzt mutig zu sein. Weil Gott selbst hat uns auserwählt. Also das Erste, was der Teufel macht, das Erste, was der Teufel hineinpflanzt, nachdem er das Werkzeug der Entmutigung angesetzt hat, ist Amnesie. Ja, wir vergessen. Wir vergessen, wer wir sind. Wir vergessen, zu wem wir gehören. Und das will er irgendwie dass wir das vergessen und diese Perspektive verlieren und denken, ja, wir sind eben wie die anderen Weltmenschen und haben dieselben Maßstäbe und deshalb müssen wir auch nach denselben Ansehen streben, nach denselben Vergnügungen, was weiß ich, und wenn wir das nicht bekommen, sind wir unglücklich. Und deshalb müssen wir uns immer wieder an unsere Stellung erinnern. Unsere Stellung vor Gott, unsere Errettung, unsere Erwählung und Bestimmung ist fest. Sie ist unverrückbar. Dieses Heil, diese Stellung, die wir vor Gott haben, ist uns sicher. Und gerade wenn man unter Verfolgung und Bedrängnis leidet, ist das der größte Trost. Das seht ihr immer wieder. Petrus zum Beispiel schreibt an eine, und ihr habt es von Daniel sicher öfters gehört, schreibt an eine Gemeinschaft, die gerade jetzt dann einer heftigen Verfolgung gegenübersteht durch die Römer, also nicht durch die Juden oder Heiden, sondern durch die Römer selbst, durch die Regierung. Und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, beginnt er in Kapitel 1, Vers 1 und sagt, Petrus, Apostel Jesu Christi, die Fremdlinge der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die was? Auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Ihr seid auserwählt, das ist die Ermutigung für euch. Ihr seid was Besonderes. Gott hat euch abgesondert. Und deshalb habt keine Angst, ihr seid Auserwählte. Das ist Trost hier. Bedenkt eure Identität, bedenkt, wer ihr seid in Christus. Jesus selbst sagte, dass man seine Schafe nicht aus seiner Hand reißen könne. In Johannes 10, 27. Wir sind der Welt vor Grundlegung der Welt, bestimmt zum Heil. Das sagt Epheser 1, 5 ganz deutlich. Wie gesagt, das Wort da ist eindeutig aus Erwählen. Auch im Griechischen. Diese Stellung, diese Erwählung, die kann uns keiner nehmen. Und deshalb sagte Jesus auch, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Was können uns Menschen antun? Das Schlimmste, was sie uns antun können, ist, sie können uns töten. Aber dann werdet ihr befördert. Ja, dann seid ihr im Himmel, dann seid ihr beim Herrn. Also, aber Gott selbst wird richten. Und das ist viel, viel wichtiger, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, wie Johannes sagt. Und deshalb schreibt Paulus am Anfang des Thessalonischer Briefes auch an die Thessalonicher und sagt, ich sehe, dass ihr Erwählte seid, in Kapitel 1, Vers 4. Ich sehe das an all den Dingen, die unter euch geschehen, dass ihr zu Vorbilder geworden seid, dass ihr Buße getan habt und so weiter. Stützt euch auf diese Dinge. Seid ermutigt. Bedrängnis kann euch eure Stellung nicht nehmen. Bedrängnis und Verfolgung kann, alles andere kann von euch weggenommen werden. Haus, Wohnung, was weiß ich, Frau, Kinder, Familie, alles kann euch weggenommen werden. Aber eure Stellung vor Gott kann euch niemand nehmen. Und deshalb müsst ihr euch darauf konzentrieren. Das ist das, was Paulus hier sah. Bedrängnis kann uns also unsere Stellung nicht rauben. Zweitens, Bedrängnis bewirkt Wachstum. Bedrängnis bewirkt Wachstum. Das ist Kapitel 1, Verse 3 und 4. Hier heißt es, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen, in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue, in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Paulus benutzt hier eine starke Ausdrucksweise. Er sagt, wir sind es schuldig. Ophelo, wir sind Schuldner. Um auszudrücken, dass er und seine Mitstreiter sozusagen einfach nicht anders können. Wir müssen einfach danken für euch. Das ist für uns genauso eine Ermutigung, wenn wir euch von euch hören, wie es bei euch aussieht. Und deshalb sagt er auch, wie es sich geziemt, wirklich, wie es passend und richtig ist. Es ist einfach nur recht. Es ist einfach nur richtig, euch zu danken, Gott zu danken für euch. Er befolgt hier eigentlich seine eigene Theologie als 1. Thessalonicher 5, 18, wo er sagt, was, seid in allem dankbar. Und ihr seht Paulus oft danken. Nun, wofür dankt er hier? Nun, das sind zwei Dinge, die finden wir ebenfalls in Vers 3. Er sagt hier, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Nun, das Wort hier über die Maßen wachsen beschreibt ein wundersames und überfließendes Wachstum. Es nimmt Bezug zum Beispiel auf das Wachsen von Pflanzen, wird es benutzt in der griechischen Literatur. Und hier ist es natürlich der Glaube, der über die Maßen wächst und dann zunimmt, pleonaso, mehr im Sinne von vermehren, größer werden. Der Glaube ist natürlich nichts anderes als das Vertrauen auf Gott und die Liebe ist die Auswirkung dieses echten Glaubens, dieses echten Vertrauens gegenüber anderen, weil man sich bewusst ist, wie Gott oder wie sehr Gott uns liebt, beginnt man andere zu lieben. Und Bedrängnis und Verfolgung fördern das Wachstum von beidem, von Glaube und Liebe. Ist das nicht erstaunlich? Man sollte doch denken, wenn der Teufel und seine Mächte versuchen, die Gemeinde zu verfolgen und zu zerstören, wird er sie nur mächtiger machen, indem er sie verfolgt. Weil sie nämlich im Glauben, im Vertrauen auf Gott und in der Liebe, der Auswirkung des Geistes, die Frucht des Geistes, die Liebe, die durch den Glauben bewirkt wird, wachsen werden, durch dieses Vertrauen. Wir sehen hier, Paulus war richtig begeistert von ihnen. Man kann das an der folgenden Aussage sehen. Wenn ihr da weiterguckt, in Vers 4 sagt er, so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes. Das Resultat davon ist, dass wir uns als Missionare rühmen können, sagt Paulus. Nun, das ist sicherlich kein selbstsüchtiges Rühmen hier, vielmehr ein Rühmen im Herrn, so wie er das immer wieder beschreibt auch. Es ist ein Rühmen, das ausgelöst wird durch die Ermutigung und Freude, welche die Thessalonicher waren für ihn. Paulus sagte ja schon im ersten Thessalonischen Brief, ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Wenn der Herr kommt, werdet ihr da an der Ziellinie auf uns warten und ihr werdet unsere Ehre und unsere Freude sein. Wir haben unter euch gearbeitet, wir haben uns in euch investiert. Und deshalb ist es für Paulus eine solche große Ermutigung und er rühmt sich in den Gemeinden Gottes. Nun, es ist interessant zu bemerken, dass Paulus diesen Brief aus Korinth schrieb. Ja? Und Korinth, wissen wir, war nicht gerade ein leichter Fall für Paulus. Ja, es war nicht gerade so die vorbildlichste Gemeinde. Korinth war eine seiner schwierigsten Fälle überhaupt. Paulus hat hunderte, tausende von Tränen vergossen für diese Gemeinde. Er schreibt das teilweise, er beschreibt es in den Korintherbriefen, wie er traurig war, wie er litt und wie er auch Demütigung erlebt hatte wegen den Korinthern, aufgrund der Korinther. Und deshalb waren die Thessalonicher mit ihrer Standhaftigkeit und ihrer Glaubenstreue, mit ihrem Glauben, der wächst, mit ihrer Liebe, die hier wächst, natürlich ein Riesenvorbild und eine Riesenermutigung. Und ihr seht hier auch, so als kleine Randnotiz, dass es nicht unbedingt falsch ist, Gemeinden zu vergleichen. Ja, das hört man heute. Ja, man darf Gemeinden nicht vergleichen und so. Das stimmt nicht. Paulus machte das, offenbar. Stellt euch mal vor, er rühmt sich der Thessalonicher, während er in Korinth ist. Kann sich das gut vorstellen. Aber was war der Grund des Rühmens? Nun, wenn wir weiterlesen, hier steht im Vers 4, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie waren einfach Vorbilder. Sagt, schaut mal die Thessalonicher. Ich erzähle euch jetzt mal, ich kann mir das richtig vorstellen, Paulus. Ja, ich erzähle euch mal jetzt von den Thessalonichern, wie die das machen. Ja, dann könnt ihr euch mal dann, ihr Korinther, ja, könnt ihr euch dann mal ein Vorbild nehmen da dran. Nun, das Ausharren hier, dieses Wort, das haben wir schon gesehen in 1. Thessalonicher 1, Vers 3, Hypomone, das ist dieses standhafte, heldenhafte Ausharren, das Drunterbleiben. Es ist nicht nur ein passives Aushalten, sondern es ist wirklich ein standhaft Bleiben in dem Leiden. Und natürlich die Glaubenstreue hier, das Wort Pistis, was eigentlich normalerweise als Glaube übersetzt wird, aber hier definitiv die Treue, einfach die Loyalität zum Glauben, zu dem, was sie gelernt haben, darstellt. Und Spurgeon sagte einmal, gute Menschen leiden, wenn sie versucht werden. Und je besser sie sind, desto mehr werden sie leiden. Bedrängnis und Verfolgung können nicht nur nicht unsere Stellung in Gott verändern, wie wir gesehen haben, sondern sie bewirken auch unser Wachstum im Glauben. Nun, vielleicht habt ihr euch schon mal gewünscht oder ihr habt schon mal dafür gebetet, dass Gott euch im Glauben wachsen lässt. Oder ihr betet das hoffentlich auch. Oder dass Gott euch in der Liebe wachsen lässt. Aber seid ihr euch bewusst, dass ihr da für Bedrängnis betet in eurem Leben? Dass ihr da für Verfolgung betet in eurem Leben? Weil das ist das Werkzeug, das Gott benutzt, um unseren Glauben, unser Vertrauen zu festigen auf ihn. Hier heißt es in Jakobus, und ihr kennt diese Stelle sehr gut, meine Brüder, achtet es was für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, ist besser hier, fallt oder geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und es ist nicht nur so, dass der Glaube wächst, dass wir sozusagen unser Vertrauen auf Gott trainieren und üben können, wenn wir Bedrängnis und Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben haben. Es ist auch so, dass wir unseren Glauben bestätigt bekommen. Unser Glaube wird bestätigt. Es ist Bewährung unseres Glaubens, sagt Jakobus. Und genauso wusste Paulus, dass die Thessalonicher zu den Erwählten gehörten, wie ich schon gesagt habe, dass sie im Glauben treu geblieben sind bis jetzt und auch treu bleiben würden. Und ihr Glaube würde bestätigt und sie würden bestätigt ihrem Glauben, würden Heilsgewissheit bekommen. Ich habe oft, meine Professoren damals am Seminary haben mir oft gesagt, Prüfungen, also Tests, ja, das sind eure Freunde. Und sie gesagt, weil der Test zeigt dir, was du schon kannst und was du noch lernen musst. Und genauso ist es in Gottes Schule. Wenn er uns Tests schickt, Prüfungen, dann sehen wir Dinge, wo wir bestehen und Dinge, wo wir versagen, wo wir sehen, da muss ich noch was lernen, da habe ich noch was zu lernen. Wie gesagt, 1. Thessalonicher 1, Vers 4 sagt er, sie sind die Erwählten. Er sagt, er sieht ihre Erwählung, Paulus wörtlich, 1. Thessalonicher 1, Vers 4, sagt er hier, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Warum? Unter anderem Vers 6. Und ihr seid unser und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Sie haben das Wort, das ist die Evangeliumsverkündigung, aufgenommen unter viel Bedrängnis. Sie haben trotzdem geglaubt. Trotzdem, dass es für sie hieß, Ausgrenzung, Schwierigkeiten, Probleme, Verfolgung, Leiden. Sie haben trotzdem geglaubt. Und deshalb hat Paulus gesagt, weil ich das sehe, weiß ich, ihr gehört zu den Auserwählten. Ihr seid diese Auserwählten. Weil sonst würdet ihr das nicht tun. Sonst würdet ihr beim ersten und besten Problem, pupp, werdet ihr schon wieder weg vom Glauben. Abgefahren. Dann gehört ihr nicht zu den Erwählten. Also Verfolgungen helfen uns, Leiden, Probleme helfen uns, einerseits in unserem Glauben und Liebe zu wachsen, aber auch letztlich zu sehen, ob unser Glaube überhaupt echt ist. Bewährung, Prüfung. Es zeigt, ob wir echt sind oder nicht. Und Jesus spricht das deutlich an in einer Illustration über den felsigen Boden in seinen Gleichnissen. Er sagt, er spricht auch von denjenigen, die bei denen das Wort, das ist das Evangelium, an felsigen Boden fällt. Dieser felsige Boden ist im Prinzip ein Boden, der ganz dünn mit Erdreich bedeckt ist und dann drunter sind Felsen. Wir wissen, wenn Pflanzen da drauf fahren, können sie zwar schnell aufsprießen, aber sie werden dann keine tiefen Wurzeln erschlagen können und deshalb schnell verdorren. Vor allem bei den Temperaturen, die wir in Israel haben, geht das relativ schnell. Und genau das sagt er hier, diese dünne Schicht Erde, das ist nur Fels dann drunter und diese bewirkt, dass die Pflanzen zwar gleich aufsprießen, aber bei Sonne und Wetter schnell absterben. Und so ähnlich ist der Glaube solcher Leute, die nur eine emotionale Entscheidung treffen, die Kosten aber nicht überschlagen. Und deshalb sagt Jesus in Matthäus 13, auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Wir haben gestern zusammen Fußball gespielt, ja, mit den Jungs. Und Daniel Sia, der hat das illustriert für mich. Der war immer beim Gewinnerteam dabei. Ja, wenn wir in Führung waren, dann war Daniel Sia bei uns. Und sobald die anderen in Führung gingen, dann war Daniel Sia beim anderen Team. Ja, dann war er wieder bei uns. Und so sollen wir nicht sein in unserem Glaubensleben, okay? So sollen wir nicht sein zum Glaubensleben. Wir sollen nicht wetterwendig sein. Wir können nicht einmal, ja, jetzt bin ich wieder Christ, dann bin ich wieder keiner, dann bin ich wieder, nee, das funktioniert nicht. Dann habt ihr euch schon selbst bewiesen, dass ihr eigentlich nicht dazugehört. Verfolgung und Bedrängnis, wenn es eng wird, zeigt, was in uns steckt. Es bringt zum Vorschein, wer wir wirklich sind. Diejenigen, die sogleich abfallen, waren nie wirklich gläubig. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt einen Abfall in der Bibel, aber dieser Abfall ist nicht so, dass jemand errettet wird und dann sein Heil verliert. Das gibt es nicht in der Schrift. Weil diejenigen, die gerettet werden, wurden von von Gott aus erwählt. Christus ist für diese Menschen gestorben. Nur für diese Menschen hat sie auserwählt und sie werden auch dahin kommen. Aber was es gibt ist, 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Es gibt Abfall, aber diese Leute zeigen damit, dass sie gar nie wirklich dazugehört haben, da hat nie was stattgefunden in ihrem Herzen. Da war eben nie der Same, der auf fruchtbaren Boden fiel und deshalb sind sie so gleich wieder abgefallen oder nach ein paar Jahren. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Bei denen, die wirklich gläubig sind, wird es in ihrem Glauben und ihrer Liebe sogar noch vermehren. Das ist das Gegenteil. Das Gegenteil von dem, was der Teufel bewirken will durch Verfolgung und Bedrängnis und Leiden. Ja, die schüchtern wir jetzt schon ein. Nein, die werden ermutigt, die werden wachsen. Deshalb hat man schon in der Kirchengeschichte gesagt, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Das hat man immer wieder gesehen. Es ist für uns ein bisschen herausfordernd, die wir in einer Zeit des Friedens leben. Ich weiß das, für mich ist das genauso herausfordernd wie für euch, glaubt mir das. Aber es ist das, was das Wort Gottes sagt. Also wir haben vier Ermutigungen in Entmutigung. Die erste ist, dass unsere Stellung kann man uns nicht rauben. Das zweite ist, unser Glauben und unsere Liebe wächst. Und das dritte ist jetzt, Bedrängnis verstärkt unsere Hoffnung. Bedrängnis verstärkt unsere Hoffnung. Und das ist versteckt in den Versen 5 bis 10. Hier heißt es, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Nun, dieser längere Abschnitt, den werden wir nächstes Mal dann ein bisschen unterteilen. Aber ich möchte euch heute einfach das große Bild geben von diesem längeren Abschnitt. Es ist ein längerer Abschnitt, aber er hat im Prinzip ein großes Thema. Das Thema ist das kommende Gericht und seine Implikation, das heißt seine Auswirkungen auf zwei Gruppen. Die Gläubigen und die Ungläubigen. Es ist eigentlich so simpel. Dieser ganze Schlangensatz hier ist eigentlich diese simple Aussage. Das Gericht Gottes kommt und es hat Auswirkungen auf die Gläubigen und auf die Ungläubigen. Und die Ermutigung dabei ist, dass ihr in der Gruppe seid und nicht in der Gruppe. So einfach ist das vom Prinzip her. Aber dann lasst uns zunächst eine Frage hier klären. Und zwar ist es der Anfang von Vers 5. Achtet euch mal hier auf Vers 5, wo es heißt, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Hier ist im Prinzip, im griechischen Text haben wir hier ein Satz, der eigentlich weitergeht. Das ist kein neuer Satz. Vers 4 hört, wenn ihr jetzt gedacht habt, das ist ein langer Satz, dann denkt ihr, solltet ihr das mal im Griechischen an. Das ist ein riesenlanger Schlangensatz. Ein Ding, ja. Paulus war Meister in solchen Sachen. Und hier heißt es einfach nur, ein Anzeichen, oder besser gesagt, Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Die Elberfelder 2003 bringt das zum Ausdruck. Wenn ihr in der Elberfelder 2003, also der Edition Hückeswagen, lest, dann seht ihr, dass es hier heißt, so dass wir selbst uns euer rühmen, das ist das Ende von Vers 4, in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens, in allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr erduldet, ein offenbarendes Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ist direkt angeschlossen. Direkt angeschlossen. Man nennt das auch Apposition in der Grammatik. Es nimmt Bezug direkt auf das, was vorher war. Die Frage stellt sich natürlich, was ist das denn? Nun, es ist das Ausharren oder die Standhaftigkeit, wie das bei euch übersetzt, in Vers 4, und die Glaubenstreue in ihren Verfolgungen und Bedrängnissen. Diese standhafte Treue, dieses Ausharren und diese Glaubenstreue, das ist das offenbarende Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Das Anzeichen, Endigma, wird von einem Verb abgeleitet, das hinweisen oder aufzeigen bedeutet. Mit dem Ma-Ende, also diesem Suffix am Ende, weist es auf ein Resultat dieser Handlung hin. Es ist also ein Beweis, der erbracht ist. Das ist Fakt. Das ist ein Beweis, der da ist, der offen da liegt. Es wurde aufgezeigt. Das standhafte Ausharren und die Glaubenstreue sind der Erweis, eine positive Bestätigung dafür, dass Gottes Gericht gerecht ist. Nun, wie müssen wir das verstehen? Nun, Gottes Gericht hat zwei Aspekte, wie schon gesagt. Wir haben das schon angeschaut. Im Tag des Herrn, im 1. Thessalonicher Kapitel 5. Das eine ist das Gericht über die Ungläubigen, das Verderben, und das wird hier auch angesprochen. Und das andere ist die Rechtfertigung und Errettung der Gläubigen. Gibt es diese beiden Gruppen? Dazu kommt, dass die Gläubigen in diesem Leben oft die Bedrängten, oft die Unterdrückten und die Verspotteten sind. Und das gerechte Gericht Gottes wird diesen Spieß umdrehen. In Lukas 6, Vers 25 lesen wir, wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Oft wird das große Gericht, die kommende Gerichtszeit, als die große Umkehrung der Machtverhältnisse dargestellt. Die Reichen werden arm. Die Armen werden reich. Die Mächtigen werden machtlos, schwach. Die Schwachen werden mächtig. Die Starken werden schwach. Die Schwachen werden stark. Die jetzt mächtig sind, zerstört. Die jetzt machtlos sind, regieren. Das ist das Bild, das wir oft bekommen von dem Gericht. Paulus sagt das zum Beispiel, spricht er das an im 1. Korinther 1, 26, wo er sagt, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Und da muss er auch die Korinther zurechtweisen, weil sie so stolz waren. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, das sind nicht viele sozusagen Angesehene nach weltlichem Standard. Das sind nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Das sind ein paar, wohlverstanden. Ich sage nicht, die Reichen und die Mächtigen dieser Welt können nicht gerettet werden, das sage ich damit nicht. Oder dass die Armen automatisch gerettet sind, sage ich auch nicht. Alle werden gerettet durch den Glauben an den Herrn Jesus. Aber der Punkt hier ist, die meisten von uns gehören nicht zu dieser Klasse. Ich meine, ich gucke hier mich im Raum um und sehe auch nicht viele Mächtige nach dem Fleisch, nicht viele Regierende oder Bürgermeister oder Präsidenten oder keine Doktoren und PhDs und Professoren und Wissenschaftler. Und es sind vielleicht einige unter euch, aber nicht viele, sagt Paulus. Sondern was? Was erwählt Gott hier? Nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Er dreht einfach den Spieß um, er sagt, ich wähle mir die aus, wo man am wenigsten das Gefühl hat, dass dies je zu irgendwas bringen werden. Und dadurch werde ich am meisten verherrlicht, sagt Gott. Deshalb hat er uns ausgewählt. Jetzt wisst ihr, warum ihr hier seid. Warum ich hier bin. Aber das ist eine Ermutigung für uns. Nun zurück zu unserem Text im 2. Thessalonicher. Es gibt hier einige komplexe Fragen über den Zusammenhang, die Zusammenhänge hier in diesem Text. Aber der Abschnitt, wie gesagt, ist ein einziger Satz im Griechischen. Aber das große Bild ist deutlich. Paulus scheint auch zum Beispiel die Ereignisse der Entrückung, was wir in den letzten Predigten angeschaut haben, also im 1. Thessalonischer Brief, er scheint das so ein bisschen zusammen zu blenden, so das große Bild zu zeichnen. Die Wiederkunft hier ist definitiv im Blickfeld. In Vers 7 lesen wir diesen Ausdruck bei der Offenbarung des Herrn. Das ist die Apokalypsis übrigens, also die Offenbarung, das ist, wenn Christus sichtbar wiederkommt. Das ist eine öffentliche Darstellung, das ist nicht die Entrückung, die geschieht vor der Trübsalzeit. Ich weiß, ich setze hier ein paar Dinge voraus, aber die meisten von euch waren ja dabei bei diesen Predigten. Und hier blendet Paulus diese Dinge zusammen. Spricht von dem zweiten Kommen, wenn Christus kommt, wenn das Gericht kommt. Aber teilweise werden auch Elemente, zum Beispiel die mit der Entrückung zu tun haben, auch hineinkommen. Zum Beispiel die Ruhe. Einige von den Gläubigen werden ja vorher entrückt und kommen bereits in die Ruhe. Aber die definitive Ruhe, die kommt erst, wenn Christus sichtbar wiederkommt, um zu richten und sein tausendjähriges Friedensreich aufrichtet, das dann letztlich in der Ewigkeit mündet. Aber wie gesagt, das große Bild ist relativ einfach zu verstehen. Wenn Gott kommt, wenn Christus kommt, um zu richten, wird es zwei Gruppen geben, die Gläubigen und die Ungläubigen. Bei den einen wird es Segen, Ruhe und großes Glück bedeuten, und bei den anderen, haben wir hier gesehen, sie werden verdammt, sie werden ewige Strafe erleiden, ewiges Verderben von Angesicht des Herrn. Es soll mir nur einer sagen, die Bibel lehre nicht die ewige Verdammnis, dann lest mal diesen Text ganz gut durch. Ja, lest diesen Text mal ganz gut, wie oft Paulus er wiederholt sich einige Male hier. Und er macht auch ganz deutlich, was das für Leute waren. Er wird es mit flammendem Feuer tun. Er wird Vergeltung üben. Und das sind die, die Gott nicht anerkennen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind, die nicht an ihn glauben und ihm nachfolgen. Diese werden Strafen erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg, ist hier die Idee, hinweg von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jedem Tag. Das ist deutlich. Aber das Ausharren jetzt, in der jetzigen Zeit, in der Bedrängnis, ist ein Zeichen, dass diese Dinge wahr sind und kommen werden. Wenn wir jetzt heute leiden, wenn wir jetzt heute bedrängt sind, wenn wir jetzt heute zu den Nummer zwei oder zum Kehricht der Welt gehören, wie Paulus das einmal ausdrückt, dann können wir wissen, dass wir eines Tages hier bei dieser großen Umkehrung am anderen Ende der Fahnenstange herauskommen werden. Das ist die Ermutigung, die Paulus hier gibt. Euer Ausharren ist ein Beweis, ein Erweis des gerechten Gerichtes Gottes, weil am Ende wird es nur zwei Gruppen geben, die Bedrängten, die ausgeharrt haben, welche Ruhe finden, die Bedränger, welche verderben werden. Und dadurch könnt ihr auch wissen, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet wurdet. Denn ihr leidet jetzt dafür und harrt jetzt aus. Das ist ein klares Zeichen für eure Echtheit, sagt Paulus. Eine ähnliche Aussage macht er zum Beispiel in Philipper 1, 28. Da lesen wir auch, euch in keiner Weise, dass sie sich nicht einschüchtern lassen sollen von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen, Endex ist ein ähnliches Wort hier, des Verderbens, für euch aber der Rettung ist. Diese Tatsache, dass ihr jetzt eingeschüchtert seid und Bedrängnis erlebt, das ist ein Anzeichen, dass sie verderben werden und ihr gerettet werdet, sagt Paulus. Es muss so kommen. Es kann nur so sein. Wenn ihr nicht Bedrängnis erleiden würdet, dann müsstet ihr euch Sorgen machen, sagt Paulus. Dann hättet ihr Grund zur Sorge. Aber dadurch, dass ihr jetzt Bedrängnisse leidet, dürft ihr wissen, ihr werdet die sein, die am anderen Ende oben sitzen werden und nicht mehr unten, um es ganz einfach auszudrücken. Wie gesagt, Paulus schreibt an einer anderen Stelle den Korinthern eine ähnliche Argumentation. Die Korinther waren stolz und überheblich und dachten, sie würden schon herrschen. Und er sagt, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Das sagt er sarkastisch. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Er sagt, ihr habt das Gefühl, ihr seid schon da und herrscht und seid satt. Aber ihr lebt in einer Illusion. Und dann sagt er, aber Gott hat uns als Apostel, die wir die Apostel sind, als die Letzten hingestellt, als Narren, sagt er in 1. Korinther 4, Vers 9 und 10. Und schließlich im Vers 13, als Kehricht, als Abfall der Welt. Warum sagt er das wohl? Nun, er will den Korinthern klar machen, dass sie in ihrem Stolz und ihrer Überheblichkeit nicht merken, wie weit weg sie in Wirklichkeit von einem christusähnlichen Leben sind. Dass sie sich total angepasst haben an der Welt. Und deshalb geht es ihnen gut. Deshalb erleben sie keinen Widerstand. Deshalb gibt es vielleicht sogar Philosophen, die sie toll finden, die gut von ihnen reden. Deshalb haben sie das Ansehen der Welt. Aber Paulus sagt, ihr solltet Narren sein um Christi willen. Die Leute müssen euch verachten, sonst stimmt was nicht mit euch. Deshalb nimmt Paulus sich selbst als Beispiel. Das kann nicht sein, sagt er, dass ihr schon herrscht, dass es euch jetzt schon gut geht. Das kommt später. Das ist später, ja, das ist nicht jetzt. Unsere Berufung hier in dieser Welt ist erst einmal das Leiden, das verlacht werden, das verspottet werden. Und dann sagt er, werdet meine Nachahmer, werdet so wie wir, wie die Apostel. Verlacht, verspottet, verhöhnt, getötet, verfolgt. Das ist das, was Paulus erlebt hat und die Apostel. Deshalb schreibt Petrus an die Empfänger, die dieser Verfolgung durch die Römer gegenüberstehen, in Kapitel 4, Vers 12, im ersten Petrusbrief, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe was? Nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremder. Das ist ganz normal, was ihr da erlebt, sagt Petrus. Lasst euch nicht davon befremden, das gehört dazu. Es ist überall. Seht ihr, ihr könnt das drehen und wenden, wie ihr wollt. Wir werden darum nicht herumkommen. Es gehört dazu, dass wir das erleben. Das ist ein Anzeichen, das ist der Beweis, dass ihr zu denjenigen gehört, die des Reiches Gottes würdig geachtet werden und dafür zu leiden. Leon Morris sagte es mal treffend, wenn die Wellen auf der See toben, dann ist es nicht Zeit, das Schiff zu wechseln. Ja, wenn ihr in die See stecht Und dann kommt ein Sturm, dann seid ihr irgendwo mitten auf dem Ozean und dann peitschen die Wellen hoch und ihr kriegt Angst. Dann könnt ihr nicht mehr das Schiff wechseln, es ist zu spät. Und genauso ist es mit dem Christsein. Ihr könnt das Christsein nicht mehr austauschen, wenn ihr bereits leidet um Christi willen. Das ist zu spät. Das müsst ihr euch vorher überlegen. Deshalb hat Jesus immer wieder gesagt, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen und mir nachfolgen. Ihr müsst euch hinsetzen und die Kosten überschlagen. Ihr müsst euch das überlegen, bevor ihr mir nachkommt. Nicht nachher, weil es wird zu spät sein. Ihr werdet dann leiden. Man muss sich das vorher überlegen. Es gehört zum Leben als Christ dazu. Und es zeigt eben, dass jemand ein echter Christ ist, wenn er leidet. Warum? Unser Herr litt. Also was sollen wir als seine Nachfolger erwarten? Dass es uns gut geht? Dass wir erfolgreich sind? Dass wir es gemütlich haben die ganze Zeit? Dass einfach nichts passiert und alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen bei uns immer ist? Was sollen wir erwarten? Aber das Leiden, oder besser das Ausharren und die Treue im Leid, ist also ein Zeichen, ein Beweis, dass wir zu den Erretteten gehören. Ist uns das eigentlich bewusst? Ich meine, ist uns das bewusst, auch wenn es zum Beispiel darum geht, in gewissen Kreisen, wie heute evangelisiert wird, Aufrufe zur Evangelisation, wo gesagt wird, Jesus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Jesus will dir helfen, er will dein Freund sein, er will dich heilen, er will dich gesund machen. Jesus hat einen besonderen Plan für dein Leben. Nun, das stimmt schon, Jesus hat einen Plan für dein Leben, aber das beinhaltet nicht Komfort und Bequemlichkeit und Heilung und ein gemütliches, sorgenloses Leben. Nein, das beinhaltet Leiden. Das Wohlstandsevangelium ist wohl einer der größten Unsinn, der je gepredigt wurde. Das ist absoluter Schwachsinn, wenn man sich das Neue Testament anschaut, muss man sagen, das ist überall, sieht man das. Paulus spricht ständig vom Leiden, Petrus spricht vom Leiden, Jesus spricht vom Leiden. Wie viel brauchen wir denn noch, um das zu verstehen? Aber die Menschen gehen hinaus und sagen, Jesus will dir eine gute Ehe schenken, problemfreies Leben, er will dich reich machen. Und wenn wir das tun, dann betrügen wir die Menschen, Wenn wir einen solchen Quatsch erzählen. Wenn du ein Nachfolger Christi werden willst, dann wirst du alles, aber auf keinen Fall beliebt, auf keinen Fall erfolgreich in dieser Welt. Dieses Weltsystem ist dann dem, was wir glauben, diametral entgegengesetzt. Alles, was du glaubst, sagt die Welt genau das Gegenteil. Von allem. Also was denkst du, was passieren wird? Das ist offensichtlich. Was hat Jesus wirklich gesagt? Jesus sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Warum bist du glückselig, wenn das geschieht? Was ist denn so schön daran, verfolgt zu werden und zu leiden? Nun, es ist ein Beweis, dass du echt bist. Das ist das Schöne daran. Nicht das Leiden. Wir sind nicht irgendwie verrückt und suchen das Leid und schön, Schmerz. Nicht so. Ja, das ist nicht damit gemeint. Aber was damit gemeint ist, dass wenn wir wissen, wir werden geschmäht, uns wird geflucht, wir werden gehasst, dass wir irgendwo verstehen, das ist genau das, was unser Herr erlebt hat und was wir erwarten sollten von der Welt als Reaktion. Niemand findet euch cool. Ihr werdet nie in sein. Wir sind das Letzte. Wir sind diejenigen, die herumrennen und allen Menschen sagen müssen, du bist ein Sünder, du wirst in die ewige Hölle gehen und du musst Buße tun. Was denkt ihr, wie sich das verkaufen lässt heute? Das könnt ihr noch so gut verpacken und noch so, dass das kriegt ihr gar nicht hin. Am besten sagt ihr einfach gleich die Wahrheit. So ist es. Und das ist das, was die Bibel sagt. Und Paulus verwendet etliche Worte. Flammendes Feuer, Vergeltung, Verderben, ewiges Verderben, ewiges... Seht euch das mal an hier im Kapitel 1. Nur diese eine Stelle. Das ist ja noch lange nicht alles, was in der Bibel findet. Und da kommen die Theologen und sagen, naja, ewig bedeutet nicht wirklich ewig und naja, und dann wird alles umgedeutet. Das ist doch Unsinn. Das steht doch da. Wird ja alles betont. Glückselig seid ihr. Glückselig seid ihr, wenn niemand euch cool findet, wenn ihr die Letzten seid, die Nummer 2, die Verlierer. Das ist okay. Das ist so. Das gehört dazu. Das ist unsere Berufung. Wir sind die Letzten, wir sind die Untersten. Wir sind diejenigen, die Gott erwählt, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und das könnt ihr mit keiner so guten, noch so guten Marketingstrategie an den Mann bringen. Das kriegt ihr nicht hin. Im Gegenteil, und das hat Jesus auch gesagt, wenn euch alle toll finden, wenn ihr ankommt bei der Welt, wenn uns alle cool finden, wenn alle Leute gut von dir reden, sagt Jesus was, dann müsst ihr euch Sorgen machen. Dann stimmt was mit eurem Zeugnis nicht. Dann ist die Frage, bist du klar in deinem Zeugnis? Wenn du das Evangelium verkündigst, redest du klare Worte? Erzählst du den Menschen von der ewigen Verdammnis und von den anstößigen Themen? Oder versuchst du nur das Nette zu sagen? Versuchst du nur so einen netten Jesus darzustellen, so einen Osterhasen, der jeden Wunsch erfüllt? Wie sieht dein Evangelium aus, wenn du das verkündigst? Deshalb sagt Jesus, wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den was? Falschen Propheten getan. Die falschen Propheten waren immer beliebt. Ja, die waren immer cool. Die waren immer, es ist klar, wenn jemand kommt und sagt, ja, Jesus macht dich reich und ja, du bist so toll und Gott liebt dich, weil du so toll bist, ja, und dann, oh, klar, schön, magisch. Dann können wir diese Halle hier füllen, können wir gleich noch anbauen, können wir ein ganzes Stadion hier hinstellen, ist überhaupt kein Problem. Wenn ich eine solche Botschaft verkündigen würde, wie einige Propheten und einige TV-Evangelisten, dann könnten wir hier locker 1000 Leute haben, kein Problem. Aber das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht das, was wir tun. Wir verkündigen eine Botschaft, die niemand hören will. Nur diejenigen, die erwählt sind und gezogen werden und das wirklich wollen. Die gerettet werden. Das sind diejenigen. Paulus sagt es. Petrus sagt es. Jesus sagt es. Wehe euch, wenn es einfach immer nur gut geht. Wehe euch, wenn ihr die Elite seid, die Erfolgreichen, die Nummer eins. Es kommt ein Tag, da wird alles anders werden. Und deshalb ist der Aufruf heute an dich, wenn du es nicht schon tust, nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach. Jetzt und heute, bevor es zu spät ist. Und das Kreuz, das wir auf uns nehmen, das ist nicht eine nörgelnde Frau, nervige Kinder, ein tyrannischer Boss oder ein nerviges Arbeitsamt. Das Kreuz ist ein Tötungsinstrument. Damit wurden Menschen hingerichtet. Ist uns das bewusst? Der Aufruf ist eigentlich, wer mir nachfolgen will, der setze sich auf den elektrischen Stuhl und sei bereit, für mich zu sterben. Das ist das, was Jesus sagt, an dieser Stelle. Weil wir verstehen das Kreuz manchmal ein bisschen, es ist weit weg von uns. Damals wurden Menschen, die wurden gekreuzigt und die hat man überall gesehen. Die da hingen und starben. Jesus sagt, mach dich bereit zu sterben für mich. Und ansonsten, lass es, Christ zu sein. Hör auf, es hat keinen Sinn. Lass es, geh in die Welt. Jemand hat mal gesagt, wenn du schon in die Hölle fährst, dann fahr mit dem Ferrari dahin. Ja? Dann genieß es wenigstens. Betrüg dich nicht selbst und spiel den Christen dein ganzes Leben lang, sei fromm und verzichte auf alles, nur am Ende dann trotzdem in der ewigen Hölle zu landen. Sei kein Scheinchrist. Geh nicht nur zur Gemeinde und spiel den Christen und hab das Gefühl, nur weil du in ein Gemeindegebäude kommst, wirst du zum Christen, genauso wenig wie dein Auto oder ein Mensch zu einem Auto, wenn er sich in eine Garage stellt. Ihr kennt das schon. Das ändert uns nicht von außen. Es ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes, dass Gott diejenigen bezahlen lassen wird, die uns jetzt bedrängen, verspotten, verlachen, an den Rand der Gesellschaft drängen, belächeln, was auch immer. Und genauso verstärkt Bedrängnis unsere Hoffnung. Das ist der Punkt hier. Genauso verstärkt Bedrängnis unsere Hoffnung. Unsere Gewissheit, dass wir echt sind, steigt. Ich erkenne, dass die Welt, der Teufel und das Fleisch gegen mich kämpft. Ich sehe diesen Kampf in mir. Genauso rief Paulus den fleischlichen Korinthern zu am Ende des 2. Korintherbriefes, Kapitel 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, prüft euch. Prüft euch, prüft dich, wenn du hier bist heute und das gehört hast und verstehst und denkst, das geht mich nichts an oder ich bin ja schon gerettet. Wenn du Zweifel hast an deinem Heil, dann komm und sprich mit mir oder sprich mit jemandem hier. Lass das nicht einfach so an dir vorüberziehen. Es geht hier um die Ewigkeit. Wir haben das gesehen. Ewiges Verderben. oder ewige Freude. Das ist die Wahl, die wir alle haben. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, dass dieses ewige Verderben abzuwenden ist. Jetzt, solange du noch hier bist, du kannst das Boot noch wechseln, es ist noch nicht zu spät, aber es wird eines Tages zu spät sein, wenn der Herr kommt, heißt es hier bei der Offenbarung des Herrn in Vers 7. Mit seinen Engeln der Macht, dann ist es zu spät. Des Teufels liebstes Werkzeug ist die Entmutigung. Und er setzt sie ein und erreicht damit Herzen, die er sonst nie erreichen würde. Ganz besonders, wenn Probleme, Bedrängnis, Verfolgung in unser Leben kommen. Wie bei den Thessalonischern. Wenn wir entmutigt sind, weil wir in Bedrängnis stecken, dann gibt es 4 Ermutigungen und 3 davon haben wir heute angeschaut. Erstens, Bedrängnis kann unsere Stellung nicht rauben, man kann uns nicht reißen aus der Hand des Herrn, er ist der gute Hirte und niemand wird uns aus seiner Hand reißen können. Zweitens, es bewirkt Wachstum, erkenne, dass Gott uns formt, dass er uns geistlich weiterbringen will durch Prüfung. Siehe die Probleme in deinem Leben nicht als Probleme, sondern als Gelegenheiten an. Es sind Gelegenheiten, Gelegenheiten zum Wachstum. Jedes Problem, jede Schwierigkeit, jedes Leiden, jede Krankheit, was auch immer das ist. Es ist eine Gelegenheit zum Wachsen. Ich weiß, es ist schwer. Wir neigen dazu, anders zu reagieren, aber denk daran. Ich versuche auch immer daran zu denken. Es ist eine Gelegenheit zum Wachsen, Herr. Danke. Danke für diese Krankheit, danke für diese Schmerzen, danke, was es immer ist. Und es verstärkt unsere Hoffnung. Wir haben gesehen, dass Ausharren und die Treue im Leid verstärken unsere Hoffnung. Es ist ein klarer Erweis, es ist ein Beweis dafür, dass Gottes Gericht gerecht sein wird und kommen wird und diese Verhältnisse umdrehen wird. Das ist es, was Jesus sagte, das ist es, was Petrus sagte, das ist es, was Paulus sagte, was ist es, was das Wort Gottes sagt. Alle echten Nachfolger des Herrn Jesus werden leiden, werden in dieser Welt nicht erfolgreich sein, dafür umso mehr in der nächsten. Lasst uns ermutigt sein. Was immer deine Schwierigkeiten sind in deinem Leben, was immer deine Verfolgungen sind im Moment, die vielleicht nicht physisch sind, aber vielleicht wirst du gemobbt am Arbeitsplatz, weil du ein Christ bist, vielleicht geschehen andere Dinge. Lass dir diese Dinge eine Ermutigung sein. Und wir wollen hier das nächste Mal weitermachen. Lass uns noch dafür beten. Amen.